Herzlich willkommen zu Handelsblatt Live Plus, dem neuen Format, bei dem wir regelmäßig über aktuelle Themen sprechen, die Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und vor allen Dingen Sie, liebe Zuschauer, betreffen. Können oder müssen Sie reagieren? Sie können Ihre Fragen heute stellen. Und mit mir begrüßen Sie bitte Hanna Krolle, Redakteurin beim Handelsblatt. Und mein Name ist Thorsten Fürlus, ebenfalls Redakteur beim Handelsblatt.
Ja, heute geht es um das Thema Wärmepumpen. Es ist der zweite Teil unserer Serie zum Thema Energie und Immobilien. Wenn Sie Fragen haben, dann können Sie die im Chat stellen. Während der gesamten Sendung werden wir sie beantworten mit unseren Expertinnen und Experten. Und wenn Sie diesen Livestream verpasst haben, dann finden Sie das Video auch auf handelsblatt.com und als Podcast. Also Sie haben viele verschiedene Möglichkeiten, die Informationen zu beziehen. In den folgenden Sendungen geht es um Holzpellets und Brennstoffzellen. Vergangene Woche haben wir über Solaranlagen gesprochen. Und wenn Sie zu den folgenden Themen auch schon Fragen haben, schicken Sie sie gerne an live@handelsblatt.com. Aber jetzt wollen wir erstmal mit den Wärmepumpen beginnen. Wir sprechen heute mit Alexander Schuh von Weiland, mit der Energieexpertin der Verbraucherzentrale NRW, Ramona Mittag, und mit Frau Professorin Nathalie Essig von der Hochschule München. Herzlich willkommen.
Ja, Wärmepumpen rechtzeitig zu Beginn der Heizsaison und den langsam kühler werdenden Wohnungen beschäftigt viele Menschen die Frage, wie sie den Winter heizen und die Wärmepumpe als Alternative zur Gasheizung oder zur Ölheizung bietet sich an, weil sie keine fossilen Brennstoffe braucht. Trotzdem, wir sehen, viele von den Kästen vor den Wohnimmobilien stehen und viele Besitzer haben sich bereits für eine Wärmepumpe entschieden. Die Zahl der verbauten Wärmepumpen ist in Deutschland in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Aber die Technik dahinter ist nicht ganz einfach. Aber wir haben zum Glück mit Alexander Schuh einen Experten, der uns die Technik dahinter erklären kann. Herzlich willkommen, Herr Schuh.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Gern geschehen. Wie ich schon sagte, von unseren Spaziergängen durch die Stadt kennen wir alle die grauen, mehr oder weniger großen Kästen vor den Wohnungen. Das sind Wärmepumpen. Was wir noch sehen, ist ein Ventilator. Aber was genau passiert eigentlich in einer Wärmepumpe? Wie funktioniert sie? Und gibt es verschiedene Arten von Wärmepumpen?
Ja, also grundsätzlich erstmal fürs Verständnis, es gibt unterschiedliche Arten von Wärmepumpen. Wir unterscheiden grob drei. Wenn man es etwas feiner ziseliert, gibt es noch ein paar mehr, aber es gibt grob drei. Und die Kästen, von denen Sie immer sprechen, die man außen sieht, das sind die sogenannten Luft-Wasser-Wärmepumpen, die auch mit fast 70% Marktanteil in Deutschland häufigst vertretenste Variante. Dann gibt es eine sogenannte Erdsonnenwärmepumpe. Das ist eigentlich der Urvater der Wärmepumpen und auch von seiner Sinnhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit das physikalisch beste, die beste Wahl. Und dann haben wir noch die sogenannten Wasser-Wasser-Wärmepumpen, die nutzen Rigolen oder Erdkollektoren, durch das Wasser geführt wird. Beide letztgenannten Techniken sind aufgrund auch höherer Aufwände und Kosten nicht ganz so verbreitet und populär und haben zusätzlichen Bauaufwand, den wir dann im Erdreich durchführen müssen. Eine Luftwasser-Wärmepumpe, an der will ich es mal erklären, weil da lässt sich es auch am einfachsten erklären. Im Prinzip ist es ein umgekehrter Kühlschrank-Effekt, den wir hier nutzen. Den Kühlschrank-Effekt, den kennen ja viele Menschen durch den Kühlschrank zu Hause. Die Wärmepumpe macht es eigentlich andersrum. Wenn Sie diese Außengeräte sehen, da ist ein Ventilator drin, der zieht die Umgebungsluft an und bringt sie an einen Wärmetauscher. Und durch diesen Wärmetauscher fließt ein Kältemittel. Und dieses Kältemittel reagiert sehr feinfühlig auf Temperaturänderungen oder verschiedene Temperaturen, verdampft dann in der Regel und wird dann über einen Verdichter zu einem zweiten Wärmetauscher geführt. Also dieses verdampfte Gas, dieses Kältemittels wird verdichtet. Dadurch entstehen entsprechende Temperaturen, die man dann eben nutzen kann und werden dann an einen zweiten Wärmetauscher übergeben, über den dann das Wasser der Heizung oder auch das Wasser für die Trink- und Brauchwassererwärmung vorbeigeführt wird. Und so entsteht dann das warme Wasser, was wir sowohl für die Raumwärme als auch für die Trinkwassererwärmung nutzen können. Also ein relativ simples Prinzip, allerdings nicht ganz so simpel in der technischen Umsetzung. Es hat einige Jahre gedauert, bis wir zu den Technologien uns entwickeln konnten, die wir heute sehr betriebssicher haben. Und dementsprechend hat sich diese Technologie vor allen Dingen in den letzten 10 Jahren viel stärker durchgesetzt. Wir hatten Ende letzten Jahres ungefähr 1,5 Millionen installierte Wärmepumpen in Deutschland, Systeme. Letztes Jahr mit 154.000 in 2021 die höchsten Verkaufszahlen, streben allerdings auch in Betrachtung der Ukraine-Russland-Krise und der Energiekrise, in der wir leben, in 2024 schon eine Jahresstückzahl von 500.000 installierten Systemen an und wollen bis 2030 6 Millionen Wärmepumpen in Deutschland installiert haben. Das heißt, Sie sehen, das ist ein ziemlicher Sprung von 1,5 Millionen letztes Jahr auf 6 Millionen, 4,5 Millionen Systeme in den verbleibenden 7 Jahren. Das ist eine ziemliche Herausforderung.
Und da schließt sich auch die Frage an, die erste Frage, die von den Zuschauern gestellt wird. Die Entscheidung für eine Wärmepumpe oder gegen eine Wärmepumpe, ist sie abhängig von den Preisen für die fossilen Brennstoffe? Denn hier wird gefragt, lohnt sich denn eine Wärmepumpe noch, sobald die Energiepreise wieder sinken sollten? Und dann, wenn wir schon dabei sind, ist das eine Frage, die Bauherren eines Neubaus anders beantworten müssen als Besitzer einer Bestandsimmobilie?
Ja, also fange ich mit dem zweiten Teil an, weil der ist sehr wichtig. Im Neubau haben wir völlig andere Rahmenbedingungen als im Bestand. In den letzten Jahren waren 70-80% aller Neubauten im Ein- und Zweifamilienhaus vor allen Dingen mit Wärmepumpen schon ausgestattet, Tendenz steigend. Hier ist die Wärmepumpe das Mittel der Wahl. Das hängt mit den Dämmstandards und Baustandards von Neubauten zusammen. Wir bekommen durch gesetzliche Änderungen jetzt zum 1. Januar 2023 und dann zum 1. Januar 2025, also mit einer 2-jährigen Übergangsfrist, sowieso neue Baustandards, die die Gebäudehülle so dermaßen gut dämmen, dass eine Wärmepumpe oder sogar andere Technologien dann hier zweifelsfrei zum Tragen kommen. Die große Herausforderung sind ungefähr 19,5 Millionen Bestandsgebäude von den 21 Millionen Gebäuden, die wir in Deutschland haben. Hier gilt es zu überprüfen, ob eine Wärmepumpe wirtschaftlich einsetzbar ist. Wir können zum heutigen Zeitpunkt sagen, und da sollten wir tatsächlich den Schritt zurück vor die Krise machen, also nehmen wir mal an, wir würden uns jetzt im Dezember 2021 unterhalten, dann hätten Sie von mir auch die Antwort bekommen, dass heute schon rund 60% aller Bestandsgebäude mit einer Wärmepumpe ausgestattet werden können. Über die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit muss tatsächlich im Einzelfall entschieden werden. Jetzt reden wir im Jahr Ende 2022 miteinander. Wir haben völlig veränderte Marktbedingungen, was die Energiepreise und die Preise für die einzelnen Energieträger angeht. Die Wärmepumpe hat traditionell immer etwas darunter gelitten, dass wir in Deutschland mit Abstand die höchsten Strompreise in der gesamten EU hatten. Und das von 27 EU-Ländern hat Deutschland aufgrund von Netzentgelten und Steuern und Abgaben den höchsten Strompreis. Und das war immer ein Hemmschuh für die Entwicklung der Wärmepumpe. Wir sehen in anderen europäischen Ländern wie Frankreich oder Skandinavien mit deutlich niedrigeren Preisen, aber auch schwierigeren klimatischen Bedingungen, beispielsweise in Skandinavien, eine deutlich höhere Wärmepumpquote, wo man sich fragen kann, woher kommt das? Die Preise liegen dort in der Regel weit unter 20 Euro Cent. Bei uns Ende letzten Jahres um die 30, jetzt mittlerweile bei 36-38 Euro Cent, zumindest bei bestehenden Verträgen. Das war bisher ein Hemmschuh. Aus Berlin wissen wir, dass es neben der Gaspreisbremse, die beschlossen ist, bis zum Jahresende auch die Diskussion um eine Strompreisbremse gibt. Generell muss man sagen, dass die Strompreispolitik in Deutschland sicherlich überdacht werden muss, um der Wärmepumpe zum Durchbruch zu helfen. Zum heutigen Zeitpunkt kann allerdings auch niemand sagen, wohin sich jetzt Strom, Gas, also fossil oder auch Alternativen wie Pellets in den nächsten zumindest 2 Jahren entwickeln werden. Grundsätzlich ist eigentlich zu sagen, man macht mit einer Wärmepumpe keinen Fehler, wenn man sie gut plant, eine gute Vorausplanung hat durch einen Energieberater oder den Heizungsbaufachbetrieb und sich das Gebäude gut anguckt und analysiert. Und
da passt auch die Frage dazu, weil Sie ja selber den Stromverbrauch einer Wärmepumpe ansprachen. Vor einer Woche haben wir über Photovoltaikanlagen gesprochen und gerade im Neubau ist ganz oft die Kombination einer Photovoltaikanlage, die mir den Strom liefert, um die Wärmepumpe zu installieren. Ist eine Photovoltaikanlage Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Betrieb einer Wärmepumpe oder ist sie das nicht?
Also sie ist nicht grundsätzlich Voraussetzung, sie ist aber ein sehr hilfreiches Instrument, kann man sagen. Ich kann natürlich eine Wärmepumpe auch ohne PV betreiben. Da möchte ich allerdings auch hinzugeben, es wird gerade überlegt, eine PV-Pflicht in Deutschland einzuführen. Wir haben das schon in 5 Bundesländern. Der Bund denkt auch gerade darüber nach. Und das zwar nicht nur im Neubau, sondern auch im Bestand. Damit würde sich mittelfristig, ich denke mal in den nächsten 5 Jahren, die Frage sowieso erübrigen, weil wenn ich dann eine Dachsanierung vornehme oder neu baue, habe ich sowieso PV auf dem Dach. PV mitzudenken macht immer Sinn, muss man sagen. Das Dach muss natürlich die Voraussetzungen bieten. Aber wenn ich PV dann habe, kann ich das sehr sinnvoll mit einer Wärmepumpe kombinieren und bringe natürlich meine Kosten bei Entstehungskosten von rund 8-9 Cent, die mich mein PV-Strom kostet, im Vergleich zu den Preisen, die ich Ihnen gerade genannt habe, in einen wirtschaftlich wahnsinnigen Vorteil.
Hier kommt eine recht spezifische Frage zum Thema Altbau. Mhm. Damit vermute ich mal, wird dann tatsächlich ein Bau gemeint, der älter als 40, 50 Jahre ist. Ob es da bei der Technologie etwas gibt, das zu bevorzugen ist. Also die verschiedenen Modelle haben Sie ja erläutert. Ist eines ausgeschlossen, wenn ich mich um die Ausrüstung eines Altbaus kümmere oder stehen alle drei Technologien zur Verfügung?
Ausgeschlossen ist fossil ab 24 sowieso, weil dann werden wir eine neue Regel bekommen, dass alle neu und in der Sanierung befindlichen Heizungssysteme mindestens 65% erneuerbaren Energieanteil haben müssen. Damit werden maximal noch hybride Systeme mit fossilen Energieträgern möglich. Also die Wärmepumpe oder auch eben also grüne Gase wäre eine Alternative oder eben auch Pellets lassen sich auf jeden Fall planen. Und ich kann auch im Altbau 50, 60 Jahre immer nur sagen, es kommt natürlich auf den Sanierungsstand an des Gebäudes. Was ich auf jeden Fall sagen kann, was vielfach Fehlwissen ist, eine Wärmepumpe kann heute auch Vorlauftemperaturen von 70 Grad erzeugen und ist somit auch im Altbau mit Heizkörpern einsetzbar. Die alte Mehr, dass das nur mit Fußbodenheizung geht, die ist tatsächlich schon lange überholt. Also eine Wärmepumpe kann auch im Altbau eingesetzt werden. Das ist immer eine Frage der Wirtschaftlichkeit und des Sanierungszustandes des Gebäudes.
Sehr konkret, lohnt es sich denn eine 5 Jahre alte Gasheizung, und ich glaube, da sprechen wir über eine Technologie, eine verbaute Technologie, die im Bereich der Gasheizung modern ist, auch da gibt es ja Unterschiede, lohnt es sich, die auf Deutsch gesagt rauszuschmeißen und durch eine Wärmepumpe zu ersetzen, oder sollte man dort der noch frisch verbauten Technologie die Treue halten?
Also erstmal kann man das ist möglich, das kann man sagen. Also man darf natürlich, so wie es jetzt nach jetzt im heutigen Stand aussieht, noch circa 20 Jahre lang so eine Anlage betreiben. Aber das ist auch zu sagen, die Gaspreise werden nie wieder das Niveau von vor Januar 2022 erreichen. Und mit der CO2-Abgabe, die zwar im nächsten Jahr ausgesetzt wird, dann aber wieder folgen wird und nach 2025 sicherlich auch steigen wird, ist davon auszugehen, dass die fossilen Energieträger immer unattraktiver werden. Was sich in jedem Fall lohnt, ist über ein hybrides System nachzudenken, heute schon. Man kann also so einer Gastherme oder einer Gasheizung, die bei 5 Jahren mit Sicherheit eine Brennwerttechnologie ist, also das Neueste, was es gibt, im Gegensatz zur alten Heizwerttechnologie, kann man eine Wärmepumpe im Hybrid bilden und dort kann man auch diese 65% ab 24 erreichen, erneuerbare Energie. Das heißt schlicht und ergreifend, für ungefähr 9 Monate läuft die Wärmepumpe alleine und in den dunkelflauten Monaten, Dezember, Januar, Februar, nehme ich den fossilen Energieträger als Spitzenlastkessel hinzu. Das ist eine probate und bewährte Technologie, die man heute kombinieren kann. Ab 24 muss man eben nur darauf achten, dass der Anteil von Fossilen nicht über 35% geht.
Vielen Dank bis hierhin, Herr Schuh. Wir sehen uns nachher noch wieder in der gemeinsamen Runde. Jetzt begrüßen wir Dr. Nathalie Essig, meine Kollegin Krolle. Hat die Fragen vorbereitet.
Ja, sie ist Architektin, Professorin für Baukonstruktion und Bauklimatik an der Hochschule München, Energieberaterin und kennt sich aus mit energieeffizientem und nachhaltigem Bauen. Ja, wie energieeffizient, wie nachhaltig sind denn Wärmepumpen, Frau Dr. Essig?
Ja, einen schönen guten Nachmittag kann man ja schon was sagen, oder guten Mittag. Jetzt ist die Frage, was ist energieeffizient und nachhaltig? Also Ich wohne selbst, wenn ich mal aus Erfahrung sagen kann, in einem Altbau mit einer Wärmepumpe. Wir haben zwar energetisch saniert, aber merken jetzt nach 2 Jahren, es ist durchaus möglich. Und der Vorteil, und was heißt Nachhaltigkeit von Wärmepumpen, ist natürlich, dass aus einer Kilowattstunde Energie 4 oder 5 Einheiten gemacht werden. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Kilowattstunde Gas verbrauchen würden, können Sie im Sommer sogar bis 8 Einheiten daraus machen oder im Winter, wenn es kalt ist, weniger Einheiten. Grundsätzlich muss man sagen, Wärmepumpen eignen sich, die eignen sich als eigenständige Anlage, als eigenständige Heizungsanlage. Man kann die aber auch kombinieren. Grundsätzlich gilt es natürlich immer zu sehen, was habe ich denn? Habe ich einen Neubau? Habe ich einen Bestand? Welche Dinge finde ich da? Und da ist die Planung ganz wichtig, denn wenn ich nicht richtig plane, habe ich dann natürlich auch kein nachhaltiges Heizsystem.
Sie sagen richtig planen. Auf welche Faktoren kommt es an? Geben Sie uns vielleicht mal die 3 wichtigsten.
Also ganz wichtig heißt natürlich, Sie haben beispielsweise einen Bestand. Dann wäre es sinnvoll, in einem ersten Schritt einen Energieberater oder einen Architekten einzuschalten. Der Architekt oder der Energieberater, der unterstützt Sie dann dabei, das richtige Heizungswerkzeug, soll ich mal so sagen, zu sagen. Er sagt auch, müssten Sie vielleicht dämmen, müssten Sie noch andere Maßnahmen machen, wäre es vielleicht nicht sinnvoll, die Wärmepumpe sogar mit erneuerbaren Energie wie Photovoltaik auf dem Dach zu ergänzen? Oder haben Sie vielleicht auch noch eine alte Gasheizung, die Sie auch noch zuschalten könnten im Haus stehen? Also das sind alles Möglichkeiten. Und wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, kann ich auch ganz offen sagen, wir haben es ja gerade schon vom Vorredner gehört, es ist ganz wichtig zu bedenken, bitte nicht nur auf die günstigen Energiepreise wieder hoffen, sondern wir brauchen einfach den Einsatz von erneuerbaren Energien. Das ist Strom zum Großteil auf dem Dach. Und wenn wir dann den Strom haben, der aus erneuerbaren Energien kommt, ist natürlich die Wärmepumpe das ideale Werkzeug, denn die macht aus einer Kilowattstunde Strom, macht die ja 4 oder bis 8 Wärmeeinheiten, wenn man es mal so sehen kann.
Jetzt kommen weitere Fragen herein. Ich habe eine 20 Jahre alte Erdwärmepumpe. Würden Sie empfehlen, die Wärmepumpe jetzt zu erneuern?
Das ist eine schwierige Frage. Ich kenne Ihr Gebäude nicht. Ich kenne den Zustand der Wärmepumpe nicht. Ich weiß bislang nicht, wie es läuft. Ich kann Ihnen nur sagen, schalten Sie einen guten Installateur, Sanitärbau ein, schalten Sie einen Energieberater in der Nachbarschaft oder aus Ihrer Region ein, das wäre der wichtigste Schritt. Der kann dann auch sagen, ist diese Wärmepumpe noch sinnvoll? Und dann, was ich Ihnen auch noch empfehlen würde, vielleicht mal darüber nachzudenken, auch Photovoltaik aufs Dach zu machen, weil dann können Sie auch diese Wärmepumpe, selbst wenn sie vielleicht auch vom Effizienzgrad schon ein bisschen verloren hat, natürlich dann auch noch über Ihren eigenen erneuerbaren Strom schalten lassen. Aber wichtiger Schritt wäre wirklich, einen Energieberater Ihres Vertrauens aus der Region anzufragen. Der kann Ihnen sicherlich besser weiterhelfen, als ich jetzt gerade mit einer Ferndiagnose.
Ja, die Kombination mit den Photovoltaikanlagen ist sehr spannend. Das interessiert auch einen Zuschauer oder eine Zuschauerin. Benötigt man eine spezielle Wärmepumpe, wenn man sie zusammen mit einer Photovoltaikanlage und mit Erdkollektoren betreiben möchte?
Also auch da wieder, es gibt unterschiedliche Systeme. Es gibt Systeme, die heutzutage angehen. Also wenn ich jetzt sage, eine Wärmepumpe, wenn die Sonne scheint, dann läuft die Wärmepumpe. Es gibt ältere Systeme, die laufen temperaturgesteuert. Das ist natürlich sehr unterschiedlich. Auch hier wieder auch den Fachmann einschalten. Grundsätzlich läuft eigentlich jede Wärmepumpe mit dem Strom auf dem Dach. Und dann empfehle ich noch einen weiteren Schritt. Schalten Sie auch noch eine Batterie mit ein, weil dann können Sie den Strom auf dem Dach beispielsweise in einer Batterie speichern. Abends, wenn es kalt ist, hat natürlich auch eine Wärmepumpe eine geringere Energieeffizienz. Und dann können Sie den Strom aus der Batterie dann auch noch nutzen, um die Wärmepumpe laufen zu lassen und müssen nicht den teuren Strom dann aus dem Netz nehmen.
Ja, es gibt ja 2 Möglichkeiten. Entweder man baut ein neues Haus, man ist neuer Bauherr, neue Bauherrin, Baufrau, oder man ist bereits Besitzer einer Bestandsimmobilie. Wie unterscheiden sich hier die Regularien? Wie unterscheidet sich das Vorgehen, wenn ich das Gebäude nachrüsten möchte oder wenn ich ganz neu baue und eine Wärmepumpe installieren möchte?
Wenn Sie ganz neu bauen, haben Sie heute also vor einigen Jahren war es noch die Energieeinsparverordnung, die sagt vielleicht noch eher etwas als das GEG. Und dort gibt es Vorschriften für den Neubau. Sie können davon ausgehen, wenn Sie heutzutage neu bauen, verbraucht Ihr Haus wenig Energie, fast bis gar nichts Energie. Wir sprechen von Null-Energiehäusern oder Plus-Energiehäusern fast, weil sie eine sehr gute Dämmung haben. Die Fenster sind neu, die Türen ist neu, die Wände ist neu. Jetzt haben wir aber im Bestand auch eine sehr gute Baukultur, sehr gute Bauweisen. Die Häuser sind aber vielleicht weniger gedämmt und haben vielleicht auch weniger effiziente Fenster. Da muss man jetzt erstmal sagen, nicht einfach in den Dämmwahn verfallen, nicht einfach jetzt mit 30, 40 Zentimeter Dämmung da draufklatschen, wenn ich das mal auf Fränkisch sagen darf, sondern tatsächlich muss man gucken, wie schaut denn der Bestand aus? Ist es ein massives Mauerwerk? Ist es vielleicht auch ein Holzhaus? Wie kann ich effizient mit umgehen? Und finde ich vielleicht auch nicht in meinem Wand auch, in meinem Gebäude auch viele ältere Heizkörper, die sehr großflächig sind? Und da hat sich jetzt in den letzten 2, 3 Jahren eine sehr gute Wärmepumpentechnologie auch entwickelt. Das hat der Vorredner auch schon gerade gesagt. Es gibt Wärmepumpen, die 55 bzw. sogar 70 Grad Vorlauf auf dem Bau haben. Und mittlerweile gehen die Energieberater auch dazu über zu prüfen, schafft man das vielleicht nicht sogar mit den bestehenden Heizungen, die sie schon im Haus haben. Und wenn sie dann natürlich eine Wärmepumpe oder ihre Ölheizung oder ihre Gasheizung durch eine Wärmepumpe ersetzen, kombinieren das noch mit Photovoltaik, können sie erstmal im ersten Schritt durch die Wärmepumpe schon 30-40% ihrer Energiekosten oder ihres Energieverbrauchs einschränken. Das ist ganz wichtig.
Ja, vielleicht eine Frage zum Schluss. Es besteht ja viel Unsicherheit. Es gibt immer wieder neue Kältemittel, Verordnungen. Worum geht es da? Sind Hausbesitzer da betroffen? Wird der Bau von Wärmepumpen nun schwieriger?
Ich denke, der Bau von Wärmepumpen wird nicht schwieriger. Diese Verordnung, von der Sie sprechen, ist ja die sogenannte F-Gas-Verordnung oder HFKW-Gas-Verordnung. Unsere Wärmepumpen oder auch noch älteren Kühlschränke, das ist ja das gleiche Thema, die sozusagen, die laufen mit einem Kältemittel, was sehr viel Treibhausgase verursacht. Und deswegen hat die Regierung eine Verordnung herausgelassen, dass diese Treibhausgase eingespart werden. Im Moment gibt es noch viele handelsübliche Wärmepumpen, die auch noch eingebaut werden. Warum sollen wir die jetzt auch wegschmeißen? Jetzt kommt aber die neue Förderung mit der Enthaarklasse ins Spiel. Und in dieser Förderung steht explizit, dass sobald diese Wärmepumpen zum Einsatz kommen, sie keine Förderung mehr erhalten. Wir haben jetzt viel darum gekämpft und es ist auch wieder möglich. Wir können beispielsweise jetzt auch ausrechnen, wie viel CO2 das ausmachen würde mit diesem Kältemittel. Das sind tatsächlich, das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, ungefähr bis zu 4 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter für ein Gebäude sein. In einer Baukonstruktion, wenn Sie einen kompletten Neubau haben, ein Einfamilienwohnhaus, sprechen wir von ungefähr 10 Kilogramm CO2. Nur, dass wir mal die Balance haben. Sie können noch eingesetzt werden. Es gibt die Übergangsphase, aber grundsätzlich sollten wir einfach übergehen und auch unsere Wärmepumpenindustrie Gase zu nutzen, wie Propan beispielsweise und andere vertretbare Gase, die keinen so großen Einfluss auf unsere CO2-Treibhauspotenziale haben. Also immer mal auch bei Ihrem Heizungs- und Sanitätsbau nachfragen, was für eine Wärmepumpe wird denn da überhaupt verbaut und fällt die überhaupt in diese sogenannte F-Gas-Gasverordnung?
Ja, Sie haben staatliche Förderung immer wieder angesprochen. Das werden wir heute noch intensiver betrachten. Wir danken Ihnen sehr, Frau Professor Essig. Schön, dass Sie hier waren. Thorsten, wir haben schon ganz schön viel gelernt. Ist dir noch eine Frage aus dem Zuschauerraum aufgefallen?
Ja, super. Eine Frage aus dem Zuschauerraum, die sich auf die Folge von der vergangenen Woche bezieht. Es geht um die Photovoltaikanlage und heute wollen wir über Wärmepumpen sprechen. Auch wenn der Zusammenhang deutlich gemacht wurde. Und es geht um die Frage, wenn im Winter die Photovoltaikanlagen nicht so viel Sonne bekommen, ob die Effizienz noch gegeben ist. Diese Frage haben wir vergangene Woche in der Folge Handelsblatt Live Plus besprochen. Diese Folge können Sie noch nachsehen und auch in einem Artikel nachlesen oder anhören als Podcast, wie auch diese Folge im Nachgang anzuschauen sein wird. Und jetzt zurück zur Förderung, damit wir bei den Wärmepumpen bleiben.
Ja, dann sprechen wir jetzt mit der Energieexpertin der Verbraucherzentrale NRW, Ramona Mittag. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo. Ja, dann lassen Sie uns doch direkt bei der staatlichen Förderung bleiben. Welche gibt es da? Worauf müssen Verbraucherinnen und Verbraucher achten?
Ja, es gibt aktuell sehr üppige Förderungen im Bereich Heizungsmodernisierung und da wendet man sich am besten an die Förderung der BAFA und schaut auch mal, was es lokal für Förderungen gibt. Zum Teil gibt es kommunale oder auch städtische Förderungen in diesem Bereich.
Wenn Sie einmal kurz BAFA für mich auflösen würden.
Da erwischen Sie mich auf einem guten Fuß. Das hat einen langen Titel. Das ist Bundesamt für Förderung und schießen Sie mich tot. Die kümmern sich darum, dass wir Fördergelder gut verteilen und sind gerade im Bereich der Modernisierung im Gebäude dabei.
Ja, eine ganz einfache, aber irgendwie wichtige Frage. Wie finde ich denn einen guten Energieberater?
Das ist gar nicht so einfach, auch wenn die Frage erstmal so leicht kommt, denn aktuell wartet man auch bei Energieberatern auf Termine, die sind sehr hart nachgefragt aktuell, weil natürlich alle jetzt schauen, was kann ich in meinem Gebäude, mit meinem Bestandsgebäude machen und in welche Richtung möchte ich gehen. Da gibt es verschiedene Listen, unter anderem gibt es die Energieeffizienzexpertenliste von der BAFA eben. Auch die Verbraucherzentrale beispielsweise hat EnergieberaterInnen, bei denen man sich melden kann und die einem dann helfen, gute Ergebnisse und eine gute Beratung fürs eigene Gebäude zu bekommen. Denn das ist gar nicht so einfach, weil die Gebäude sehr, sehr individuell sind.
Jetzt gibt es ja auch im Internet zahlreiche Informationen zu Wärmepumpen, Tools, die helfen sollen, zu prüfen, ob das eigene Gebäude geeignet ist. Was kann ich als Verbraucherin von diesen Tools, von diesen Foren erwarten?
Ja, es gibt einige Tools und Ampeln und Rechen-Tools, die man so finden kann. Und die sind super gut für eine erste Einschätzung des eigenen Gebäudes. Also ich kann mal schauen, ist mein Gebäude sowieso schon wärmepumpentauglich oder muss ich vielleicht einige Dinge noch machen in der Sanierung, um dorthin zu kommen? Und diese Tools helfen mir, da eine Grobeinschätzung zu finden. Eine richtig gute Energieberatung ersetzen sie leider nicht, eben wie gesagt, weil die Gebäude so individuell sind und es doch sehr komplex ist, dann am Ende herauszufinden, welches das beste Heizsystem ist und wie ich das am besten plane und auslege.
Im Winter, wenn die Wärmepumpe gebraucht wird, macht die Photovoltaik, die hatten wir schon.
Die hatten wir
schon. Sehr gut, dass du mich darauf aufmerksam machst. Die nächste, ich gucke mir auf die Sprünge.
Es geht nochmal um die staatlichen Förderungen. Von den vielen Fördermaßnahmen, die Bundesregierung beschlossen hat, sind einige weggefallen Anfang des Jahres. Wir haben das mitbekommen. Und da ging es um die energieeffizienten Häuser des Faktors 55 und 40. Darum soll es heute gar nicht gehen. Geblieben ist im großen Umfang, wie Sie sagten, großzügig auch die Förderung für Wärmepumpen. Sie ist reduziert worden um 5% auf immerhin noch 40%. Das ist ja im Vergleich zu Photovoltaikanlagen, die etwas weniger Förderung erhalten haben, und anderen Technologien noch immer eine ganze Menge. Trotzdem steht hier die Frage, ob man lieber noch warten soll, um eventuell dann vermutlich noch mehr Förderung zu bekommen. Ist das politisch abzusehen, dass die Förderung nochmal in eine andere Richtung geht, als sie bislang gegangen ist?
Da bräuchte man natürlich jetzt die besagte Glaskugel, um das sicher vorherzusagen. Ich finde, die Förderung ist gerade schon recht üppig. Und wenn man bei der Förderung sich an alle Maßnahmen und richtigen Reihenfolgen hält und die bekommt, dann hat man sich ja quasi schon die halbe Heizung fördern lassen. Eventuell kommen wir in den Druck, dass sie nochmal ein bisschen besser wird. Garantieren würde ich dafür nicht. Ich könnte mir genauso gut vorstellen, da wir uns vorgenommen haben, den Gebäudebestand bis 2045, spätestens 2050 klimaneutral zu bekommen, dass es eher irgendwann in die andere Richtung geht. Also dass die Förderung nicht mehr so üppig ist, sondern dass wir in das sogenannte Ordnungsrecht oder in einen Bereich kommen, wo man einfach dafür zahlen muss, wenn man noch sehr viel CO2 emittiert oder das Gebäude einfach noch nicht Richtung Klimaneutralität saniert.
In der Vorbereitung für diese Sendung kam auch zur Sprache, dass bestimmte Förderungen in bestimmten Bundesländern anders geregelt werden. Da ging es vor allen Dingen um die Photovoltaik, wieder mal. Die Frage ist, gibt es auch bei Wärmepumpen etwas, was ich beachten muss, wenn ich Berliner bin oder in Sachsen-Anhalt wohne oder in Bayern oder im schönen Saarland?
Also erstmal die Bundesförderung gilt natürlich für uns alle, über alle Bundesländer hinweg. Dann kann man immer schauen, einige Bundesländer haben noch eine Extraförderung. Da muss man dann bei den eigenen Kommunen und dem eigenen Bundesland mal schauen. Grundsätzlich ist vor allem wichtig bei der Förderung, dass man eben die richtigen Schritte geht und nicht den zweiten vor dem ersten macht. Und das ist in jedem Bundesland das Gleiche. Ich sollte immer schauen, dass ich mir zuallererst mal einen Kostenvoranschlag, also ein Angebot einhole oder auch mehrere, mich für eins entscheide, damit meine Förderung beantrage und erst, wenn ich das gemacht habe, den Kaufvertrag unterschreibe. Denn habe ich die Wärmepumpe schon auf dem Papier gekauft, kriege ich anschließend die Förderung nicht mehr. Und das wäre einfach gerade bei 40% Förderung im Maximum sehr ärgerlich.
Das heißt, wenn ich das verpasst habe, dann kann ich jetzt nichts mehr machen oder gibt es noch einen Weg zurück?
Leider nein. Und man sollte auch darauf achten, dass im allerersten Angebot wirklich alle Kosten mit drin sind. Es wird viel mehr gefördert, als man auf den ersten Blick denkt. Es ist nicht nur die neue Heizung, sondern Habe ich beispielsweise bisher eine Ölheizung, dann kann ich mir den Rückbau der Ölheizung fördern lassen. Auch die Effizienzmaßnahmen, hydraulischer Abgleich oder Modernisierungsmaßnahmen, die so mit anfallen, kann man sich fördern lassen. Also darauf achten, dass das alles im ersten Angebot schön mit drin steht, dann die Förderung beantragen und dann losgehen und die Heizung kaufen und beantragen. Und dann ist man auf der sicheren Seite.
Ist das, wenn ich als Häuslebauer oder Bestandsbesitzer mit einem Energieberater spreche und mit ihm einen Plan entwickle, ist das der sogenannte Sanierungsfahrplan, der dann, wie die Frage lautet, der gemeinsam erstellt wird, aber recht teuer ist?
Es gibt die Möglichkeit, einen individuellen Sanierungsfahrplan zu erstellen. Und der war vor ein paar Monaten auch noch Teil der Förderung und hat 5% extra beim Heizungstausch gebracht. Man muss dazu sagen, einige haben sich dann ausstellen lassen und genau ausgerechnet, was kostet mich der Sanierungsfahrplan und wie viel spare ich über die 5% extra bei der Heizungsförderung. Deshalb ist es da auch rausgenommen worden. Grundsätzlich macht es aber total Sinn für das eigene Gebäude. Ich sagte schon, es ist super individuell und gar nicht so über den Daumen zu beraten, sich dann auch einen individuellen Sanierungsfahrplan zurechtzulegen und auszuarbeiten mit einem Energieberater, einer Energieberaterin zusammen, weil doch die Dinge recht komplex zusammenhängen. Je besser ich mein Haus dämme oder auch saniere in eine energetische Richtung, desto weniger Heizleistung brauche ich, also desto günstiger wird mein Heizen. Und von daher macht das total Sinn, auch bei einer Heizungsmodernisierung alle diese Dinge zusammenzudenken und sich schon mal einen guten Fahrplan für die nächsten Jahre zu machen.
Ja, wir sprechen viel über Energieeffizienz, über Nachhaltigkeit. Jetzt fragt ein Zuschauer, so ganz klimaneutral kann ein Gebäude doch nicht werden. Was genau heißt denn klimaneutral im Gebäudesektor?
Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also wir kennen ja schon auch aus den letzten Jahren die Passiv- oder auch Null-Energie-Häuser, die quasi keine Energie von außen brauchen, weil sie sehr, sehr gut gedämmt sind. Es wird in Zukunft sicher aber auch so sein, dass man, wenn ich Energie brauche für mein Haus, aber selber auch Energie produziere über die PV-Anlage auf dem Dach, dass man sich das gegenrechnen lassen kann. Aber grundsätzlich ist unser Ziel, dass die Gebäude eben kein CO2 mehr emittieren im Sinne von, dass die Bilanz quasi bei Null ist. Und bei den Wärmepumpen setzen wir natürlich darauf, dass der Strom immer grüner wird, also dass der deutsche Strommix über den Ausbau der Erneuerbaren grüner wird und somit auch die Energie, die ja in die Wärmepumpe hineingeht, im Grunde erneuerbar und klimaneutral produziert wurde.
Ich würde jetzt gerne Herrn Schuh noch mal bitten, dazu zu stoßen, damit wir gemeinsam die letzten Fragen beantworten können. Und wir ein Thema, das Frau Mittag gerade angesprochen hat und mehrfach wiederholt hat, wie wichtig es ist, sich das individuelle Grundstück und Haus anzuschauen. Und der Herr Schuh hat im Vorgespräch schon auf einen besonderen Hinweis gesagt. Und ich würde gerne noch mal zurückkommen auf die verschiedenen Technologien, nämlich Luftwärme und das, was ich als Laie sagen würde, ich bohre ins Erdreich und verlege Rohre. Und das ist auch nicht so einfach, denn bei diesen Bohrungen muss ich mehrere Dinge beachten. Und Herr Schuh, es wäre ganz schön, wenn Sie noch mal kurz erinnern würden, was diese Dinge sind, die, wenn ich in verschiedenen Regionen wohne, beachten muss.
Ja, also Sie sprechen jetzt ganz konkret die Sondenwärmepumpe an, die rein energetisch die beste Wärmepumpe ist, aber leider durch den Aufwand, den ich für diese Sonde betreiben muss, auch die teuerste. Man sagt, also die Bohrung selber kostet nochmal genauso viel wie die Wärmepumpeninstallation. Hier ist es so, dass eine Sonde zwischen 50 und 100 Meter tief in die Erde eingebracht wird und der Vorteil liegt auf der Hand. Ich habe dort das ganze Jahr konstante Bedingungen und dadurch ist sie energetisch eben das optimalste System. Hier muss man tatsächlich 16 Landesbauordnungen sich angucken. Das geht wirklich nach einzelnem Bundesland, wie ich bohren darf. In Nordrhein-Westfalen würde ich zum Beispiel ab 100 Meter in Bergrecht ankommen, wo ganz andere gesetzliche Rahmenbedingungen gelten. Es gibt auch oder es gab aufgrund von Vorfällen vor einigen Jahren Verbote, Sonden zu bohren. Also das muss man, da muss man sich wirklich erkundigen. Der Bund versucht das gerade ein bisschen aufzudröseln, weil das natürlich ein großes Hindernis ist für das Hochfahren von gerade Sonnenwärmepumpen, die, wie gesagt, energetisch die günstigste Variante ist, was den Energieverbrauch angeht. Bei denen, die Sie gerade genannt haben, sogenannte Wasser-Wasser-Systeme, die werden eher in niedrigen Tiefen eingebaut. Dafür brauche ich aber Fläche, entsprechend der Quadratmeter. Da gibt es eine Formel, an Wohnfläche brauche ich dann eine Fläche in meinem Garten, den muss ich dann also auch haben und kann dort Rigolen oder ein Schlauchsystem verlegen. Es gibt auch überirdische Schlauchsysteme, also es gibt verschiedene Systeme, die aber dann immer wieder überprüft werden müssen, wie energetisch sinnvoll sie sind. Teurer als eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sind sie in jedem Fall, weil sie natürlich einen erheblichen zusätzlichen Bauaufwand haben, Tiefarbeiten haben und Tieferdarbeiten und dementsprechend muss man das rechnen lassen. Aber energetisch, wie gesagt, sind die beiden letztgenannten Systeme Wasser-Wasser und Sohle-Wasser, wie wir sie nennen, die optimalsten, weil sie eben nicht solche Temperaturschwankungen haben wie bei der Luft. Kann sich jeder ja ausrechnen, zwischen minus 15, was wir in Deutschland schon mal haben, und plus 35, was wir diesen Sommer hatten. Das sind 50 Grad Temperaturunterschied. Das muss die Wärmepumpe eben verarbeiten können. Und das ist bei einer Luftwärmepumpe eben etwas schwieriger, als wenn ich immer konstant 10 Grad habe zum Beispiel.
Ich weiß, Experten hassen es, aber trotzdem, kleine Hausnummer, wie viel Grundfläche Garten benötige ich, um ein klassisches rein Mittelhaus in Deutschland mit einem Flächenkollektor zu beheizen? 120 Quadratmeter Wohnfläche, zwei Kinder, die müssen Hausarbeiten zu Hause machen.
Man sagt so, das Doppelte an Fläche braucht man. Die Fläche errechnet sich aber so, wie das System dann eher verlegt wird. Also bei einem 150 Quadratmeter Haus brauchen Sie so 300 Quadratmeter an Flächen, die dieser Kollektor ausmacht. Es gibt aber verschiedene Arten von Kollektoren. Das hängt dann individuell von dem Produkt ab, muss man sagen.
Das ist ganz schön viel, ne?
Ja, 300 Quadratmeter Garten klingt nach einer schönen Fußballpartie.
Nein, Sie brauchen nicht den Garten, Sie können in die Tiefe gehen. Also Sie brauchen jetzt nicht die Fläche längs, sondern Sie können das natürlich auch über in die Tiefe, dann sind Sie nur wieder tiefer im Erdreich. Also, aber Sie brauchen an Kollektorenfläche brauchen Sie dann eben eine entsprechende Menge.
Frau Mittag, hier kommt noch eine Frage zum Thema Förderung. Wird die Vorbereitung des Hauses, die Dämmung der Fenster und der Wände auch mitgefördert?
Auch da gibt es die Möglichkeit, sich das fördern zu lassen. In der Regel sind solche Sanierungen sinnvoller, dann über die Steuerrückerstattungen zu fördern. Aber auch da weiß der Energieberater, die Energieberaterin Bescheid und sorgt dafür, dass man da den besten Weg geht und die beste Förderung mitnimmt. Aber ja, auch die Vorbereitung und die energetische Sanierung kann man sich fördern lassen.
Ja, Förderung ist das Thema, was die Zuschauerinnen und Zuschauer ja verständlicherweise sehr beschäftigt. Wenn ich die Förderung mit einem Kostenvoranschlag beantragt habe, kann ich dann später ein anderes Gebot annehmen, ohne die ursprüngliche Förderung zu verlieren? Frau Mittag.
Das geht meines Wissens nach nicht, denn ich gebe ja schon den Kostenvoranschlag beim Förderantrag mit ab und das ist natürlich das, was ich mir fördern lasse. Also ich sagte ja schon, es ist relativ schwierig, da hinterher noch irgendwas zu ändern. Deshalb sollte man immer schauen, dass man beim Antrag der Förderung schon alles mit drin hat im Kostenvoranschlag und im Angebot. Man kann sich natürlich, und das ist gerade jetzt bei den steigenden Preisen sinnvoll, sich mehrere Angebote vorher einzuholen, sich die genau anzuschauen, auch die eventuell mit einem Heizungsbauer, Heizungsbauerin des Vertrauens nochmal durchzusehen und dann damit die Förderung zu beantragen.
Ja, Herr Schuh, Förderung beantragen ist ein gutes Stichwort. Wenn jetzt jemand eine Wärmepumpe bauen möchte, Förderung beantragen möchte, über welchen Zeithorizont sprechen wir denn dann? Wann habe ich sie denn wirklich installiert?
Das ist eine große, herausfordernde Frage. Da gibt es mehrere Faktoren, die im Moment als Flaschenhals benannt werden können. Den Förderantrag können Sie natürlich nach Feststellung mit Ihrem Energieberater oder Heizungsbaubetrieb dann stellen, wenn Sie diese Arbeiten durchgemacht haben. Auch das dauert im Moment in der Regel ein bisschen. Das heißt, Sie kriegen ja jetzt nicht sofort von einem Tag auf den anderen jemanden, der ins Haus kommt. Die Lieferzeiten für Wärmepumpe liegen je nach Hersteller im Moment zwischen 12 und 14 Monaten. Das hängt vom Produkt und vom Hersteller ab. Entschuldigung, zwischen 6 und 14 Monaten. Es gibt also Geräte, die sind schneller verfügbar. Und das ist so die Bandbreite. Dann kommt aber auch noch die Handwerkskapazität dazu. Und das ist der grundsätzliche Flaschenhals, den wir haben. Wir sind gerade sehr aktiv in Berlin mit den Ministerien dabei, das vorzubereiten, dass wir mittel- und langfristig die Kapazitäten überhaupt im Handwerk, hier speziell im SAK-Handwerk, zur Verfügung gestellt bekommen, weil wir bekommen gerade die Babyboomer-Jahre, die nächsten 15 Jahre, die jetzt in Rente gehen. Wir verlieren 30% aller Fachkräfte in Deutschland. Und dementsprechend haben wir eine große Herausforderung, nach auszubilden und überhaupt neu auszubilden. Und das SAK-Handwerk, grob gesagt, dem SAK-Handwerk fehlen im Moment schon 100.000 Leute, um überhaupt bestimmte Zielerreichungen umzusetzen. Und wir versuchen mit verschiedenen Maßnahmen das aufzufangen. Hier ist es aber wirklich ein Schulterschluss zwischen Politik, Wirtschaft und Verbänden, der da zustande kommt und kommen muss, um dieses Problem zu lösen. Wir haben natürlich als Hersteller im Moment die Lieferkettenproblematik, wie alle, die mit Technologieprodukten vor allen Dingen aus Asien zu tun haben. Wir gehen davon aus, dass sich das Ende 23 wieder beruhigt. Im Moment ist die Situation noch nicht entspannt und beruhigt. Und dadurch haben wir diese sehr langen Lieferzeiten, die völlig unüblich sind. Die Werke in Europa für Wärmepumpen haben die Produktionskapazitäten für das, was wir vorhaben. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
Hast du noch eine Frage? Ansonsten würde ich als Babyboomer, bin ich betroffen, noch eine letzte Frage hier vorlesen zum Thema Altbau und Wärmepumpe. Da kommen viele Fragen hier. Sollten wir auf eine Wärmepumpe kommt für unseren Altbau nur in Verbindung mit einer Gasbrennwertheizung in Frage. Sollten wir auf neue Wärmepumpen für hohe Vorlauftemperaturen warten? Wer also von Ihnen beiden möchte...
Wer weiß das?
Also Sie müssen nicht warten, weil diese Techniken gibt es. Und ich habe es ja vorhin schon erklärt eingangs, man kann hybride Systeme bilden. Wir haben gerade eine Übergangsfrist noch von 14 Monaten, wo noch andere Werte gelten. Ab 1. Januar 2024 haben wir dann die 65% EE-Regel. Das heißt, dass in dem Fall die Wärmepumpe muss mindestens 65% des Anteils des Jahresverbrauchs an Energie übernehmen. Und dann kann ich auch ein hybrides System mit Bestandsfossilgeräten bilden, aber auch immer zu überprüfen, ob die Wärmepumpe es nicht alleine schafft, allein wegen der CO2-Werte. Aber technisch heute schon kein Thema.
Ich möchte gern ergänzen, dass es dennoch sinnvoll ist, immer zu schauen, was kann ich an meinem Gebäude noch machen, einfach um den Energiebedarf runterzubringen. Das sind kleinere Maßnahmen wie der hydraulische Abgleich, das Tauschen von einzelnen Heizkörpern oder eben die größere Sanierung, dass ich meine Fassade dämme, das Dach dämme, weil auf Dauer die Wärmepumpe einfach nochmal effizienter und günstiger laufen kann, wenn das Gebäude einfach fitter ist.
Ja, Preise ist das nächste Thema, das hier bei uns ankommt. Wie hoch war die Preissteigerung der Wärmepumpen in den letzten, sagen wir, 12 Monaten? Herr Schuh?
Ja, es ist unterschiedlich zwischen 10% und 15% aufgrund der Materialveränderungen im Vorlauf natürlich. Ne? Komponenten, elektronische Komponenten, aber eben auch wirklich Material. Kupfer ist so ein Thema. Und da gab es je nach Hersteller zwischen 10% und 15% in den letzten 12, 16 Monaten, ja.
Das hier ist schließt sich dort unmittelbar an. Momentan machen die Fachbetriebe gar keine Angebote für Wärmepumpen. Das so stimmt oder nicht. Auf jeden Fall gibt es Fachbetriebe, die keine machen. Deshalb bleibt es bei der alten Gasheizung. Wann wird sich das wieder bessern? Und vor allen Dingen, warum machen die Fachbetriebe keine Angebote?
Ja, das ist relativ einfach zu beantworten, weil wir mit dem ZVSAK, dem Zentralverband Sanitär, Heizung und Klima, dieses Thema und Problem schon seit längerem besprechen. Aufgrund der Flut, und das hat was mit regionaler Verteilung und auch wie viele Heizungsbauer sich ein Gebiet teilen zu tun, aufgrund der Flut von Anfragen, wir haben eine Verzehnfachung seit Kriegsbeginn an Anfragen zum Thema Wärmepumpe. Und da war das Handwerk, so wie es gestrickt ist, ein durchschnittlicher Handwerksbetrieb hat 8 Mitarbeiter in Deutschland, nicht darauf vorbereitet. Und es gibt tatsächlich Betriebe, die sagen, ruf mich in einem Jahr wieder an oder einen Anrufbeantworter dran haben und sagen, wir nehmen keine Neukunden auf. Es gibt's alles. Der ZV hat allerdings seinen Mitgliedern empfohlen, das nicht so zu regeln, weil das natürlich nur ein Verschieben ist, weil in einem Jahr habe ich ja das gleiche Problem wieder. Es wird ja nicht weniger, sondern wir wollen von 150.000 Wärmepumpen im letzten Jahr auf 500.000 in 2024 pro Jahr kommen und dementsprechend wird das Problem größer. Das Problem ist eher das, dass zurzeit noch nicht mal 50% aller Fachbetriebe überhaupt Wärmepumpen verbauen und verbauen können. Das wissen viele gar nicht. Das ist die größte Herausforderung. Wir haben 50.000 Betriebe in Deutschland mit 400.000 Mitarbeitern und Sie müssen sich vorstellen, die Hälfte hat noch nie eine Wärmepumpe eingebaut und kann es nicht. Und von den 50%, die es schon können, können Sie ungefähr 75% sagen, die haben gar keine Routinen. Für die kommt das 1 bis 5 Mal im Jahr im Moment vor. Wir haben also nur eine ganz kleine Anzahl von Fachbetrieben, die im Moment in der Lage ist, schnell, effizient und gut solche Angebote durchzuschleusen und auch zu verbauen. Und da müssen wir und arbeiten wir gerade intensiv mit den Verbänden, dass sich das ändert, was Schulungsmaßnahmen und auch die berufliche Ausbildung angeht. Ein Geselle, der die Berufsschule heute verlässt und in seinem Betrieb keine Wärmepumpe verbaut hat, kann keine Wärmepumpe verbauen. Er hat keine Ahnung davon. Erst in der Meisterschule wird das ein tragendes Thema.
Das ging ja durchaus noch nach einem etwas längeren Weg, aber Sie sagen, die Ausbildungsprogramme werden erweitert. Thorsten?
Eine Frage sehe ich hier noch, die gestellt werden soll. Gibt es grundsätzliche Vorteile und Nachteile, die für, gegen eine Luft- bzw. Luftwasserpumpe sprechen?
Noch einmal ins Detail zum Schluss.
Ja, also das hat natürlich was mit der Baustruktur zu tun. Wir haben das Problem in engen Innenstadtlagen, dass so ein ventilatorbetriebene Außeneinheit ein Geräusch macht. Das ist schon seit 15, 20 Jahren Thema gewesen. Die Geräusche sind auch schon runtergegangen. Die Bundesregierung plant allerdings, relativ neue Informationen, seit 3 Wochen erst raus, eine sehr aktive Verschärfung der Dezibelzahlen, die so eine Außeneinheit demnächst nur noch machen darf. Das wird gerade intensiv diskutiert. Also das ist ein Thema, der Schalldruck. Vor allem dann im Sommer, wenn die Leute auch mit offenem Fenster schlafen und die Wärmepumpe dann Geräusche macht, das führt schon mal zu Nachbarschaftsstreit. Da hat sie gewisse Probleme, wenn ich dann eben jetzt plötzlich fast jedes Gebäude mit einer Wärmepumpe Außeneinheit versehen möchte, dann wird es in der Tat zu einem Grundbrummen kommen, was keiner will. Das ist, ist sicherlich ein Nachteil. Ansonsten hat sie eben den rein energetischen Nachteil, dass sie mehr Energiebedarf hat im Winter, um dann die Temperaturen zu erreichen, weil sie eben schwankende Temperaturangebote bekommt durch die Luft. Das ist eben bei einer Erdsonnenwärmepumpe nicht der Fall. Und dadurch ist im Winter einfach das Nachteilige. Auch das muss man rechnen. Und ein guter Heizungsbaubetrieb kann auch den Vorteil der 3 Technologien sauber darstellen und dann zur Wahl des richtigen Produktes empfehlen.
Ein grundsätzlicher Vorteil, wenn ich da noch ergänzen darf, ist aber es wird im Sommer immer wärmer in Deutschland und wir bekommen mit, dass die Ratsuchenden vermehrt positiv davon begeistert sind, dass die neue Wärmepumpe, die ja bisher als Heizung gedacht war und hauptsächlich im Winter zum Tragen kommt, eben auch im Sommer ihren Beitrag leisten kann, um das Haus zu kühlen. Dann haben wir natürlich auch das Problem, dass wir im Sommer eine Geräuschbelastung haben. Da müssen wir sicher drauf achten. Aber das ist natürlich ein unschlagbarer Vorteil der Wärmepumpe, dass wir sie quasi auch als Klimagerät zu Hause benutzen können im Sommer.
Da muss man allerdings zusagen, das geht nur bei Fußbodenheizung, das geht nicht mit Heizkörpern. Also das funktioniert tatsächlich nur bei einer Fußbodenheizung, die Kühlung.
Ich merke schon, an der Stelle könnten wir immer weiter diskutieren. Ne?
Man lernt viel, man lernt sehr viel.
Richtig.
Dank der vielen Fragen auch.
Wenn Sie weitere Fragen haben oder Anmerkungen, dann können Sie uns die gerne stellen an live@handelsblatt.com. Gerne auch schon in Bezug auf unsere nächste Sendung, kommenden Mittwoch, über die Brennstoffzellen. Wir freuen uns sehr drauf. Dieses Video können Sie nachschauen als Podcast und Video auf handelsblatt.com.
Und damit bedanken wir uns recht herzlich bei unseren Experten, Herrn Andreas Schuh, Frau Ramona Mittag und die Frau Essig musste sich leider etwas frühzeitig verabschieden. Auch ihr recht herzlichen Dank. Vielen Dank für die vielen Informationen und Details. Wir haben in der vergangenen Woche nach der Sendung auch gestanden und gesessen und uns über die vielen Sachen, die wir selber gelernt haben, unterhalten. Und das wird auch diese Woche nicht anders sein. Vielen Dank für Ihre Fragen.
Ihr Interesse. Vielen Dank. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.
Auf Tschüss. Wiedersehen.